When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tag Meister!
Wunschchen!
Zweimal Bier für Erdbeerjoghurt!
Na endlich, da ist das ja!
Erdbeerjoghurt!
Kauf Renne!
Kauf weg die Scheiße!
Weißt du, was noch besser kommt?
Schnell!
Zuckerei! Und zweimal Zuckerei!
Ja, besser ist er!
Herr Lieferl, warte mal, mit 3, Spiel 4, Herr 5... Schneider
6,
Schwert
7, Spitze 9, 10, 10. Was soll das denn? Soll ich kotzen?
Alter, hast du keinen Nipser?
Macht euch alleine.
Geht das jetzt, Stenger?
Ja, es läuft. Es lief schon die ganze Zeit gut. Das war nur wegen dieser Box.
Stenger, das, so komisch, ist auch so ein Aschaffenburger Name. So ja, heißen also ist auch 50% der Leute ja. In Aschaffenburg.
Ruf den Festzeltreim, ey, Stenger dreht sich halb Festzelt um, weißt du?
Alles klar, dann fangen wir mal an. Wir sind hier in Eimsbusch. Mein Name ist Daniel, ich bin von den absoluten Beginnern und die Reise geht weiter auf unserer wilden Fahrt in Hamburg. Wir sind bei Max bei Beyond Beer in einem wunderschönen, kleinen, aber feinen Craft-Bier-Laden. Ja, Max, sag mal hallo, stell dich mal vor und was machen wir hier und warum sind wir hier?
Ja, schön, dass ihr da seid erstmal. Großer Fan seit der ersten Stunde auf jeden Fall von euch.
Das ehrt uns sehr.
Zwei, dreien. Und genau, wir haben hier ein kleines Bra. Wir haben hier ein kleines
Bra. Ich hab schon so oft von Leuten gehört, so, ey, cooler Podcast und so. Ich werde nie auf den Gedanken kommen, dann einfach mit einem Bra zu kommen, dann mega gut. Okay, geil, ja. Yeah. Entschuldigung, ja.
Ey, und ich bin auch mega geflasht, dass wir in Eimsbusch sind, das jetzt mal nur, das ist meine Jugend gewesen. Und ich dachte die ganze Zeit, wir sind in St. Pauli und jetzt sagt er auf einmal, wir sind in Eimsbüttel. Was ist da los? Warum sagt mir das keiner?
Entschuldigung, wir haben dir das vergessen zu sagen, Dennis, da haben wir uns vorher abgesprochen, sagen wir es dem Dennis, weil natürlich alle wissen, dass es für dich was sehr Wichtiges ist.
Ja, so eine sehr, sehr emotional.
Damit, also. Das war unser Fehler, einfach ja, scheiße von ja, uns, also ja, sorry nochmal.
Bin mir jetzt auch nicht sicher, ob ich da jetzt noch irgendwie standhalte. Oh, Vorsicht. Unser Fotograf ist gerade gegen eine Lampe gelaufen, aber macht ja nichts.
Entschuldigung, jetzt haben wir dich ein bisschen
unterbrochen, kann man dazu sagen.
Wo waren wir? Du bist Hörer von uns, hast du gerade gesagt, das freut uns wirklich sehr. Und du hast Ahnung und warum hast du Ahnung und warum bist du hier und was machst du hier eigentlich?
Genau, ich bin einer der Gründer von Beyond Beer, bin eigentlich gelernter Einzelhandelskaufmann, also habe mir bei der Edeka meine Ausbildung gemacht und habe dann vor 7, 8 Jahren angefangen, hobbymäßig Bier zu brauen. Habe damals auch in Aschaffenburg gelebt oder in Meinerschaft gearbeitet. Und representing. Und habe dann angefangen Bier zu brauen, irgendwann dann gesagt, alles klar, das ist dann doch irgendwie so ein exzessives Hobby geworden, irgendwie sämtliche Fachzeitschriften abonniert und dann überlegt, ich will irgendwas mit Bier machen, was sich mit dem, ja, mit meinem Job vereint, was ich sonst so mache. Und ich hatte eben dual da meinen Handelsfachwirt gemacht bei der Edeka. Und bin dann nach Hamburg gezogen, die Ratsherrenbrauerei, die hier um die Ecke ist, im Schanzenviertel, also nicht mehr in Eimsbusch. Die ist hier um die Ecke und die haben halt den ersten Craft Beer Store Deutschlands geplant, sozusagen. Und dafür bin ich dann nach Hamburg gezogen. Und das hat super gut funktioniert. Haben dann innerhalb von einem Jahr irgendwie auch den zweiten Laden als Franchise gemacht in Dresden und Tag und Nacht gearbeitet. Und irgendwann hat mein Chef dann gesagt, oder ich auch zu ihm, ey, ganz ehrlich, wir arbeiten eh den ganzen Tag, können uns auch selbstständig machen. Und haben dann eben einen Großhandel gegründet, das ist der Brausturm Bierverlag, der hier auch in Hamburg sitzt, also unser Büro ist hier auch in Eimsbüttel um die Ecke, 5 Minuten zu Fuß. Unser Lager ist eine Stunde außerhalb, das ist outgesourced. Und wir importieren halt erstmal hauptsächlich Bier, hauptsächlich aus dem skandinavischen Raum, viel aus England gerade, das ist ein bisschen Brexit-bedingt, ne? Das ist ja, je nachdem wie der Pfundkurs gerade steht. Und solange das alles noch so locker läuft, also innerhalb der EU Bier zu importieren, ist relativ einfach. Und ja, ich brenne aber so ein bisschen auch für den Handel und irgendwann haben wir immer den Wunsch gehabt, auch einen Laden zu haben, irgendwie so ein Fachhandel wieder, so eine Art Äquivalent zum Weinhandel, eben für Bier, also dass keine Kistenware günstig in der Werbung verkauft wird, sondern Einzelflaschen und die Expertise dazu. Und ja, dann kam eben Flo dazu, die ist hier Geschäftsführerin, die ist auf Biersommeliere und hat dann eben gesagt, komm, ihr habt hier das Backend und den Großhandel, ihr könnt das Bier importieren. Und wir machen hier jetzt einen netten Laden und Klaas, den habt ihr eben kennengelernt, der macht bei uns das ganze Design und die haben sich dann hingesetzt und diesen schönen Laden hier geplant und wir haben hier vor, ja genau, ziemlich genau 2 Jahren dann den Rohbau übernommen und konnten dann alles so nach unseren Wünschen gestalten, was toll war, weil man alles machen konnte, aber auch sehr teuer, weil natürlich auch dann so Sachen wie Elektrik und so, da kommt natürlich schon einiges zusammen.
Aber genau. Sehr schön hier.
Ja. Wie macht man das, wenn du zum Beispiel, also du sagst, du warst da bei Ratsherrn, und hast dann gesagt, du machst dich selbstständig. Wie finanziert man sowas? Wie kriegt man sowas gestemmt als junger, williger Typ zu sagen, okay, ich möchte jetzt hier was gründen und loslegen und hab keine Angst und spring da rein?
Genau, also bei uns war das, ich hatte einen Bausparvertrag und ein Auto und die wurden dafür aufgelöst dann am Ende. Ja, okay, ne?
Also ich hatte, also du hast quasi dein Leben dafür geopfert, das heißt, wenn du pleite gehst, dann bist du also insolvent und alles ist weg. Hab und gut?
Genau, ja, dann wäre alles weg, richtig.
Ja. Okay.
Genau, also wir haben jetzt gerade vierjähriges Jubiläum im Großhandel. Bier ist jetzt 2 Jahre alt. Und ja, genau, wir haben einfach das, was wir hatten, sozusagen hier reingesteckt und dann so Stück für Stück organisch gewachsen. Ne? Also natürlich in Verbindung dann mit der Bank. Also wir sind zur Bank gegangen und haben gesagt, hier, wir haben einen Bausparvertrag und ein Auto. Habt ihr ein bisschen Kohle für uns? Und dann haben die gesagt, ja, auf jeden Fall.
Ja.
Das ist eine coole Idee und ja, sind jetzt. Es gibt nicht so viele Großhändler und Importeure, es gibt so drei große, uns und noch 2 andere, die ich natürlich nicht namentlich nenne, damit ihr bei denen kein Bier kauft. Ja. Aber es sind, genau, die machen auch einen sehr, sehr guten Job und braucht man ja auch dann den Wettbewerb, um
sich irgendwo
messen.
Alle bei Beyond Bier kaufen, weil sonst hat der Max ein Problem.
Ja, okay. Ja, aber das scheint ja sehr gut zu laufen. Ich finde den Store, das kann ich mal kurz sagen, in dem wir hier sitzen, echt sehr, sehr schön designt. Das ist ziemlich minimalistisch, ne? Das ist ordentlich aufgeräumt und ich mag das total, weil es braucht überhaupt nicht viel an Deko oder so ein Kram in dem Laden, weil ich finde halt diese ganzen, das habe ich gerade eben schon gesagt, diese Designs von den Etiketten so abgefahren zum Teil. Das sieht jetzt hier noch relativ normal aus, aber dahinter, er hat schon gemeint, manche sind ein bisschen drüber, hat er dann vorhin gesagt, die sehen so Monster Energy mäßig, aber auch das finde ich irgendwie witzig. Also ich finde es irgendwie,
gebrochen wird. Also, dass da nicht immer alles so classy sein muss, so nach 1805 aussieht, sondern dass man auch mal einen Comic drauf knallt, ne, mit einem Dinosaurier oder sowas.
Das finde ich ganz gut, ja. Aber nochmal zu dir. Dein Job besteht also darin, also Vertrieb auch, und du gehst dann quasi wahrscheinlich auch zu Leuten und sagst hier, wir haben ein Sortiment, wollt ihr euch das mal anschauen und arbeitest vielleicht auch mit vielen Restaurants zusammen oder wie genau läuft dann sowas ab? Und habt ihr auch einen Online-Shop, ja, ne?
Genau, wir haben einen Online-Shop, beyondbier.de, also BYOND und dann B mit Doppel-E-R. Aber ich mache tatsächlich den Vertrieb, ich habe mit dem Laden erstmal, ich bin hier Mitgesellschafter, aber erstmal direkt erstmal nichts zu tun, sondern betreue eben den Vertrieb vom Großhandel. Wir beliefern eben klassisch natürlich große Lebensmitteleinzelhändler, also auch die Edeka zum Beispiel oder die Rewe, aber auch, und das ist vor allem unsere Stärke, so den privaten Fachhandel, also die ganzen Craft Beer Stores, die es ja inzwischen in jeder größeren Metropole gibt und auch eben die Gastronomen oder die Bars, schwerpunktmäßig natürlich in Berlin, die bekommen von uns dann ihr Bier. Also wir importieren noch relativ viel Fassbier, das ist dann in Einwegfässern sozusagen. Und genau, die werden von uns vertrieben. Gastro ist ein schwieriges Thema, was Craft Beer angeht, weil du natürlich in Deutschland das Problem hast, dass du in der Regel ja Verträge hast, die da eben vorherrschen. Das heißt, wenn du irgendwie Gastronom bist und du machst ein Restaurant auf oder eine Gastronomie, das kennt ihr vielleicht auch, dann kommt eben in der Regel ein erheblicher Teil der Finanzierung über die Brauerei oder den Getränkefachgroßhändler und die sagen dann, alles klar, hier, du kannst unser Bier an Haar nehmen, ne, geben dir 5.000 Euro oder bauen dir dafür eine Schankanlage ein, dafür darfst du aber auch nur unser Bier verkaufen und bist dann reglementiert und gebunden und das hat so ein bisschen die Vielfalt natürlich in Deutschland auch kaputt gemacht. Ne?
Ja.
Was natürlich ein mega Anreiz auch ist, ne? Weil mit den Getränken verdient man halt auch verhältnismäßig viel Geld, häufig auch mehr als mit dem Essen. Ne? Und ja, weiß ich nicht, wie ihr das seht. So, also ihr seid auch Gastronomen. Habt ihr mal überlegt, irgendwie euer Craft Beer Sortiment zu erweitern oder war das mal ein Thema? Oder?
Ja gut, wir haben noch ein Feinkostladen, der Schnaps und Liebe heißt. Da verkaufen wir auch ein bisschen Craft Beer, aber mein Chef hat halt auch noch eine Craft Beer und Gin Bar. Das heißt, der ist in dem Thema da auch mehr drin. So jetzt bei der Emma Eher nein, aktuell so. Aber die Nachfrage ist tatsächlich auch gar nicht da, muss ich wirklich gestehen, dass Craft Beer jetzt zum Essen bei uns noch nicht angekommen ist. Es liegt aber vielleicht auch an mir, so wenn ich das nach vorne treiben würde und da eine gute Erklärung abliefer, warum Craft Beer jetzt zu dem Essen gut passt, würde das natürlich auch verkauft werden. Also bin ich mir ziemlich sicher. Ja? Also ich glaube, du musst halt einfach auch ja ein bisschen Arbeit leisten, um das zu vermitteln. Warum?
Total. So. Ich glaube, du hast immer relativ viele Hemmungen auch. Erstmal, weil irgendwie auch die Expertise fehlt. So wie wenn du hier jetzt bei uns vorm Regal stehst, so ist vielleicht so wie ich, wenn ich in den Weinladen gehe, dann fehlt mir einfach den Überblick. So, ich weiß, alles klar. Kann man nicht so wie, oh, der riecht vielleicht nach Ananas, ne? Und mein Riesling hat vielleicht 40 Noten. Ne, da habe ich so ungefähr meine Assoziation und kann damit was anfangen. Aber beim Bier halt in der Regel fehlt da dann die Expertise. Und es gibt ja auch wenig Gastronomen, die das Thema groß spielen. Ne? Billy Wagner zum Beispiel, der hat ja eine Auswahl auch an belgischen Sauerbieren zum Beispiel in seiner Karte. Heidenpeters aus der Markthalle 9, das er damit ausschenkt. Und das funktioniert, glaube ich, schon ganz gut. Und dann hast du natürlich immer das Problem mit der Kalkulation. Ne? Das heißt, du hast dein Bier, was im Einkauf für 2-3 Euro die Flasche kostet. Das heißt, der Gastronom muss dann in der Regel für 12 Euro vielleicht dafür nehmen. Und dann wird es für den Kunden vielleicht auch schwer, weil du hast halt so ein paar Sachen eingebrannt, ne? In deinem Hirn. So, du weißt, ein Bier kostet in der Regel 3 Euro. Ne, vielleicht bei euch in Franken sogar nur 2 und eine Bratwurst kostet 2 Euro und dann noch Schachtel Kippen 5. So. Das kriegst du nicht raus, ne?
Ja, das ist ein Riesenthema. Also ich hab's mit meinem, mein Chef hat außerdem noch einen Biergarten und der sagt, er war der Erste in Aschaffenburg jetzt, ne, wo er den Bierpreis über 3 Euro gehoben hat, weil er gesagt hat, das rechnet sich sonst einfach nicht, ne? Und dann gibt's ja noch eine andere Brauerei, Brauereigaststätte in Aschaffenburg, die haben gesagt, ey, boah, über 3 Euro heftig so. Ja, wir machen es jetzt auch mal 5 Cent teurer und dann kriegen die halt echt was zu hören, ne? Aber ich glaube, das ist auch nicht das Publikum für Craft Beer. Das ist nämlich der Punkt. So, also es gibt halt auch, genauso wie es einen Shoppenwein gibt, so in solchen Gaststätten, ja, das sind ja auch nicht die Weintrinker oder so, ja, die da irgendwie Bock haben, irgendwie einen guten Wein zu trinken. So, ich glaube, da muss man halt echt genau gucken. Wir haben aber einen Laden in Aschaffenburg tatsächlich, das Union heißt das. Die hören übrigens auch den Podcast, liebe Grüße. Die haben, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Craft Biere am Fass.
Ich müsste lügen, bestimmt, ich schätze mal zwischen 4 und 6.
Ja,
so, also eher 5, also eher 4, 5.
Ja, aber die haben auch eine große Karte, auch mit viel Flaschenbieren so. Also es gibt einen einzigen Laden in Aschaffenburg, die machen das, aber ansonsten gar nicht.
Kann auch sein, dass die nur 3 Biere haben, aber von einem Hersteller irgendwie wiederum 2, 3 Richtungen halt, ne?
Gut, aber ich glaube tatsächlich, die haben sogar noch mehr am Fass und vor allem haben die halt auch so ein, wie das ist wie so ein Käfig und in diesem Käfig stehen halt noch ganz viele verschiedene Flaschenbiere so. Also die machen das schon echt ganz gut.
Die Sache, dass da funktioniert es halt auch, weil jetzt, wenn ich jetzt bei uns auf einem gastronomischen Betrieb von unserer Familie, wir sind so ein Landgasthof, und ich kann mir nicht vorstellen, das würde dann irgendwas, wenn ich mich hier so umsehe, das würde nicht funktionieren einfach. Jetzt wie beim Dennis so in der Emma Wolf oder jetzt bei Union, das sind wieder so Läden, wo das Publikum, würde ich mal sagen, eher in die Richtung gehen würde. Ich habe gerade eine Sekunde. Scheiße, okay, Junge.
Ja, es geht in die Richtung. Findest du, dass... machen wir eine Überleitung. Ich mache jetzt mal ganz gediegen eine Überleitung, weil mir das so ein bisschen auf den Lippen brennt, die Frage. Gibt's Impulskäufer, die nur nach Etikett gehen, die sagen, oh, das ist ein geiles Etikett, mir ist scheißegal, was da draufsteht, ich finde das ansprechend, deswegen kaufe ich das Bier, weil ich habe eh keine Ahnung. Ja, ich bin nämlich auch so ein Typ, der am Anfang das so gemacht hat.
Habe ich bei Platten auch so gemacht früher.
Ja, genau. Aber es sind sehr entscheidend. Deswegen sind nämlich diese ganzen Cover auch so fancy.
Ja. Bei Deodorant zum Beispiel.
Ja. Also, hast du...
Meine Kondome kaufe ich nur nach Etikett.
Ich kaufe nur noch ein Kondom.
Ja. Genau, auf jeden Fall, das ist so ein bisschen so ein Zwiespalt, weil man zum einen natürlich relativ viele Leute hat oder Frauen, die hier reinkommen und sagen, okay, mein Mann, es ist ein Bierladen, auf jeden Fall mein Mann, ich kaufe dem jetzt mal so ein 6er-Träger Bier, der kostet bei uns dann irgendwie so 15, 20 Euro und dann bringst du den nach Hause, guck mal, ich habe dir Bier mitgebracht und sieht dann, der Kassenzettel ist dann ein bisschen blöd vom Kauf für 20 Euro ein 6er-Träger Bier. Und zum anderen, hast du aber schon tatsächlich, es ist halt ein urbanes Phänomen aktuell noch, ne? Es ist halt in Berlin und Hamburg relativ groß und Frankfurt und so, also du merkst so nach Größe der Metropole wächst das Ganze so ein bisschen. Im Süddeutschland, in München vielleicht, wo du so ein bisschen traditioneller bist, auch von der Bierkultur, da kommt es ein bisschen anders daher, aber da gibt es eben auch die Lokalitäten. Und du hast halt so einen riesen Aufklärungsbedarf und den musst du halt auch mitmachen. Also wir machen relativ viele Verkostungen hier wöchentlich, wir machen 2x im Monat Braukurse, also wo wir Leuten zeigen, wie man sein eigenes Bier braut, sodass sich eben bewusster damit auseinandersetzen. Und du hast halt so ein bisschen das Problem, dass du halt ganz häufig den Fall hast, dass einer sagt, boah, ey, Craft Beer, das habe ich mal getrunken, das schmeckt nach Seife, ne? Und das ist überhaupt nicht meins und das ist halt pauschal gesagt falsch. Also es gibt da diverseste Varianten. So, wir können ja Bier trinken und riechen, das schmeckt nach Essig, balsamische Noten, eins, das riecht nach Mango, eins, das riecht vielleicht nach kräutrig würzigen Noten, irgendwie ein bisschen nach Stroh, ne? Also da ist ja kein Limit in dem Sinne, ne? Also wir können ja gleich mal ein bisschen was hier probieren auch. Und ne, da muss man halt einfach irgendwie die Leute erstmal abholen und dann überhaupt erstmal ranführen, so, was ist das überhaupt? Und es gibt super viele Klischees. Also ich meine, ich merke das, aber ich bin 32 und im Bekanntenkreis hast du relativ viele Leute, die sagen, oh, ich trinke eigentlich gar kein Bier mehr, ich trinke nur Wein. Mhm. Wo man sagt, das ist eigentlich total schade. So, wir haben jetzt auch belgisches Sauerbier, das hat irgendwie auch einen pH-Wert irgendwie von 3,5. Vielleicht auch mit Früchten, irgendwie ohne Süßstoff, und ist auch ein schöner Aperitif so vor dem Essen, so was man eben alternativ mal trinken kann, ne? Wollen wir mal, ich kann mal so ein Bier aufmachen tatsächlich, was, ja, man so als Aperitif mal probieren könnte.
Sehr gerne. Ja, wir haben schon ewig nichts mehr getrunken. Nee. Es ist halt so, dass ich rede mal einfach weiter. Es ist natürlich auch so, dass es so ein bisschen den Intellekt fordert. Es fordert dich ein bisschen, weil wie du gerade schon sagst, so, es ist halt nicht, man trinkt mal ein Craftbier und dann hat man Craftbier verstanden. So stellt sich genauso wie viele Leute trinken einen Wein und sagen, mir schmeckt kein Wein. Ja,
genau, ja.
Das ist natürlich. Gibt's da so eine Einstiegsdroge, sag ich jetzt mal, bei Craft Beer, wo du sagst, so, das ist so ein Ding, das trinke übrigens das, was du gerade ausschenkst, das kommt mir bekannt vor. Ich überlege gerade, ob ich das mal in Holland getrunken habe. Weil in Holland zum Beispiel, in Amsterdam, sind die viel weiter. Da gibt's ja diesen, wie heißt dieser Supermarkt in Amsterdam, wo ich immer den Namen vergesse? Wisst ihr das?
Der Supermarkt in Amsterdam, wo du den Namen vergisst?
Ja.
Das ist der Supermarkt.
Nee, aber es gibt einen Supermarkt in Amsterdam, ich hatte es erst mit Max drüber vor kurzem, ja. Und der meinte halt auch zu mir, ja, es ist super krass, da hast du ein Craft-Bier-Regal, das ist unglaublich, ich wusste gar nicht, wo ich in Aschaffenburg hinfahren sollte, um so ein Craft-Bier-Regal zu finden. So, die sind da anscheinend wirklich viel weiter, ne? Also,
aber tatsächlich steht hier auch Amsterdam auf dem Label.
Genau, die Brauerei ist aus Amsterdam Nord, das ist Oedipus Brewing. Ich weiß gar nicht, wie alt die sind. Ich schätze auch so 4-5 Jahre, so alt wie wir ungefähr. Und die,
also ich bin ein bisschen älter als 4-5 Jahre.
Ja. So alt wie hier, Brausturm, die Firma. Und genau, das Bier haben die leider umbenannt. Das heißt jetzt Zwingers, das hieß vorher Salty Dick.
Und das war, ja, das Label ist auch
super,
so ein bisschen
super Verkaufsschlager. Ne? Und das ist eine Gose, die ursprünglich aus Goslar kommt, der Bierstil. So ein bisschen, habt ihr schon probiert? Nee. Bitte noch nicht. Stellt noch mal kurz ab, ich will euch noch mal kurz was anderes zeigen. Ja. Wir müssen hier vorsichtig vorgehen, sensorisch sozusagen. Und eine Gose wird gebraut in der Regel mit Salz und mit Koriander. Ne? Und das ist halt ein säuerliches Bier. Also es ist so, dass du das Bier brauchst. Mhm. Habt ihr schon darüber gesprochen, wie man Bier herstellt heute?
Nee.
Wollen wir das kurz anreißen?
Ja, gerne.
Wir haben wenig Zeit, aber so ganz schnell. Also ja, in der Regel ist es so, du hast Wasser, Malz, Hopfen und Hefe. Und als erstes vermengst du eben Wasser mit Malz. Malz ist vermälzte Getreide, zum Beispiel Gerste oder Weizen. Und dieses Getreide bringt man zum Keim, also man befeuchtet es, es fängt an zu keimen und Enzyme in diesem Korn, Amylasen, wandeln diese, ganz grob gesagt, diese Stärke um in wasserlösliche Stärke, damit man später beim Maischen diesen Prozess beschleunigen kann. Mhm. Das wird dann irgendwie eine Woche, 24 Stunden, ja, befeuchtet man das, 72 Stunden lässt man das dann keimen und dann kommt es in die Darre nochmal 24 Stunden, also wird wieder getrocknet und dann hat man so ein Grünmalz, das kann man dann in unterschiedlichen Röstgraden dann rösten, dass es dunkler wird oder karamellisiert und dann hat man praktisch eine Zutat in unterschiedlichen Röstgraden und die bringen dann eine andere Farbe ins Bier, aber auch unterschiedliche Aromen. Und beim Brauen ist es so, dass man hat Wasser, das wird in der Regel auch aufbereitet, ne? Also man guckt, ne, was hat man da für eine Resthärte, weil sich das dann auch wieder ausspielt, zum Beispiel wie die Bittere wahrgenommen wird, ne? Wenn man sehr hartes Wasser hat, viel Kalk, dann wirkt es ja, wenn viel Hopfen drin ist, auch sehr kratzig. Kennt ihr vielleicht, wenn ihr Tee macht, dann hat man, ne, wenn man da so viel Kalk in der Maschine
Berlin
hat,
ist
dann
heftig, ist es sehr, zum Beispiel sehr kalk,
sehr bitter, ne?
Ja.
Genau, und dann hat man die Gerbstoffe, die Tannine dann auch nochmal ganz intensiv auf der Zunge, ne? Und das will man ja nicht und deswegen hat man auch eben in Tschechien früher mit diesem weichen böhmischen Quellwasser eben das Pilsener Bier vor 150 Jahren dann auch groß. Inzwischen haben die Brauereien Umkehrosmoseanlagen, können das, also das Wasser entmineralisieren und dann also auch gewünscht einstellen, ne? Also die Salzung und die Mineralien, so wie die das wollen. Genau, also das Wasser wird auf eine bestimmte Temperatur erhitzt und dann gibt man eben dieses Malz dazu, geschrotet und dann ist das Maischen ist ein enzymatischer Prozess und da werden dann eben diese Stärkeketten, ich erzähle das jetzt mal ganz einfach, aufgespaltet in vergärbare Zucker. Ne? Mhm. Und diese Zucker kann die Hefe dann später während des Gärprozesses umwandeln in Alkohol und in Kohlensäure. Ne? Dann habe ich zwei Rasten, oder auch mehr tatsächlich, also unterschiedliche, klassisch wird im Infusionsverfahren gebraut, also Heranführung, also von einer Temperatur auf die nächste, sagen wir, man hält erstmal eine Stunde bei 62 Grad, eine Maltoserast, da werden eben diese Stärkeketten aufgespalten und dann nochmal auf 72 Grad und da werden dann praktisch die restliche Stärke, die noch vorhanden ist, wie ein längerkettriger Zucker aufgespalten, sodass man eigentlich einstellt, so wie trocken oder wie lieblich das Bier am Ende werden soll sozusagen. Dann wird das Ganze geläutert, also man trennt die festen von den flüssigen Bestandteilen. Es wird gefiltert, das macht man durch den Treber, also du hast diesen groben Malzschrot und die Spelzen, also diese Kornhüllen. Dadurch wird das Bier praktisch, es ist so am Mikrofon schwer zu erklären, aber es wird praktisch gepumpt sozusagen, bis es klar läuft, immer wird es zirkuliert und dann wieder in die Würzepfanne. Und da wird es dann zum Kochen gebracht und dann kommt eben der Hopfen dazu. Und dann es ist klassisch so, dass man zum Anfang der Kochung Bitterhopfen dazu gibt, weil eben bei 100 Grad die Alphasäuren, die Bittere ins Bier bringt, sozusagen gelöst werden. Und dann kocht man das über eine gewisse Zeit, also rechnet aus, wie viel Hopfen muss man dazugeben, um einen gewissen Bitterwert zu erreichen. Ne? Also es gibt dann in Bittereinheiten wird das auch gemessen. Und dann gibt man zum Ende der Kochung, nach 60 oder 90 Minuten zum Beispiel, die man eben diese Würze gekocht hat, und das ist auch das, was man, wenn man in der Stadt wohnt und eine Brauerei in der Nähe ist, auch häufig riecht, da wird eben diese Würze gekocht und dann kommt zum Ende der Kochung zum Beispiel nochmal Hopfen rein oder später, wenn es dann abgekühlt ist, das dann das sogenannte Hopfenstopfen, um da intensive Hopfenaromen nochmal reinzukriegen, und das hat man eine Weile nicht gemacht oder nicht groß, und das ist jetzt halt gerade sehr populär. Also wenn ihr ein Bier habt, was sehr fruchtig riecht und ganz intensive Fruchtnoten hat, dann ist da in der Regel auch viel im Kaltbereich gemacht worden. Also in der kalten Lagerung wird dann Hopfen zugegeben und um 0 oder 1 Grad extrahiert man halt hauptsächlich ätherische Öle aus dem Hopfen, ne? Und das gibt dann eben das Aroma. Hopfen ist ja ein Hanfgewächs, die direkte Schwesterpflanze von Cannabis. Ne? Hm. Macht müde und Appetit. Ja. Und jetzt, bevor wir das erste Bier probieren, was wir hier haben, diese Gose, hatte mich hier eben gefragt nach so einer Einstiegsdroge. Mhm. Ne? Und es gibt viele Leute, die mögen kein Bier, weil die sagen, ah, das riecht muffig und das ist mir viel zu bitter. Und ich habe jetzt mal ein Bier mitgebracht, das ist ein New England IPA. Mhm. IPA ist ein India Pale Ale, also ist ein obergäriges Bier, englischer Brauer, der erstmal klassisch sozusagen, also ist obergärig vergoren, also in der Regel zwischen 17 und 21 Grad, ne, produziert die Hefe meist fruchtige Noten auch. Und es ist ein sehr populärer Bierstil gerade, weil das so der, wenn man über Craft Beer spricht, dann assoziieren das viele Leute mit einem Pale Ale oder mit einem India Pale Ale, und es gibt dann eben diese Geschichte, die aber so auch nicht richtig ist, dass man eben sagt, das haben eben die Briten gebraut für ihre Kolonien in Indien, und das wurde dann eben dahin geschifft und wurde stark eingebraut und stark gehopft und sollte dann da rückverdünnt werden. Da gibt es wirklich tolle Bierblogger und Journalisten, die inzwischen gesagt haben, nee, das ist so nicht richtig, so, das war gar kein Starkbier, und auch hat das überhaupt nichts mehr mit dem Bierstil zu tun, den man jetzt hier heute kennt. Und an der Ostküste ist es gerade so in den USA, dass man diesen Bierstil nochmal so ein bisschen revolutioniert hat und den eben braut mit viel Hafer und Weizenmalz auch. Das trübt das Bier natürlich nochmal intensiv, und dass man dann auch zum Ende der Kochung und auch im Kaltbereich Unmengen an Hopfen dazu gibt. Und das Bier, wenn ihr da mal dran riecht, das ist tatsächlich, also ihr habt bestimmt schon mal ein Pale Ale oder ein IPA gerochen, das ist tatsächlich nochmal so eine Nummer härter. Das riecht wirklich wie Mangosaft, ne? Also das ist wirklich,
ja,
krass. Das ist krass, ne?
Ja.
Riech mal dran, das ist jetzt der Liquid Sex Robot.
Okay, aus der Dose.
Kommt jetzt aus der Dose. Namen. Ja, das Label müssen wir mal fotografieren. Da liegt ein Roboter, wo in der, ja, oben drauf.
Ein Roboter bumst gerade eine alte.
Ja. Oder, ja, das kann man so sagen. Ja,
genau. Geht das? Hat aber auf jeden Fall haarische Beine, oder? Ich weiß nicht, ob es eine Frau ist.
Genau, das ist aus der Dose. Das ist tatsächlich ein sehr beliebtes, ja.
Ich finde auch diese. Ich finde auch, genau dieser Geruch war für mich der allererste Kontakt mit Craft Beer. Also ich habe das, ein Freund von zu Hause, der stellt auch Craft Beer her, der hat das auf eine Party mitgebracht, und als ich das erste Mal probiert habe, dachte ich, das ist irgendwie geflavored, das Bier einfach. Also wie du schon sagst, dieses Maracuja ist da für mich so die Frucht, wo ich damit als erstes in Verbindung bringe.
Ja.
Und das war so, das ist für mich auch so der, wird für mich immer mit Craft Beer in Verbindung gebracht. Also genau dieser Geruch.
Sehr schön. So, jetzt müssen wir aber nochmal zurück den Schwung finden zur Gose. Ihr könnt ja mal dran riechen, das war jetzt für mich so ein Bier. Ich versuche jetzt mal so ein bisschen irgendwie das so zu ordnen, wie man es im Menü vielleicht machen würde oder was man als Aperitif reichen würde.
Da hast du aber noch, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, noch was vorbereitet quasi, weil die Biere, die wir heute hier trinken werden.
Genau, auf jeden Fall ist, wir haben ein Kau- und Schluck-Paket gemacht. Also wenn ihr die Folge hört, könnt ihr euch parallel mit uns durch diese Biere verkosten. Es gibt das Kau- und Schluck-Paket, ich glaube, es kostet, ich weiß nicht, was sie da am Ende für nehmen, ich glaube 25 Euro. Auf jeden Fall, wenn man Kau und Schluck als Gutscheincode nochmal eingibt, gibt es nochmal 15% Rabatt.
Hey, yeah. Das ist doch was. Brett. Gewinne, Gewinne,
das muss
Gewinne.
Das ich auch noch zweimal sagen heute.
Das ist voll gut. Da ist das jetzt aber nicht dabei, ne?
Das ist nicht dabei, das haben wir auch nur, haben wir auch nicht getrunken, Dose. Wir haben nur dran gerochen. Aber es sind 6 Biere und ein Glas gibt es noch dazu.
Wow. Ja, geil.
Also,
die Gläser sind auch sehr schön.
Die sind sehr schön, genau.
Dass die Hörer quasi jetzt das Bier zu Hause trinken können, was wir jetzt auch hier trinken.
Genau, also wenn ihr jetzt auf beyondbeer.de geht und das Kau- und Schluck-Paket, was groß als Banner euch entgegenschlägt, in den Warenkorb tut und dann nochmal beim Checkout Kau und Schluck und ausgeschrieben eingibt, gibt es nochmal 15%. Gibt es aber auf das gesamte Sortiment tatsächlich. Also ja, unabhängig davon.
Geil. Also,
ab wann ist es im Store erhältlich?
Ich glaube, das machen die ab heute sogar schon. Also, cool, das
weil dann können wir das dann, ja, müssen wir das natürlich rechtzeitig posten, dass das auch schon bei den Leuten zu Hause für die Folge rauskommt.
Ja. Also zieht euch mal jetzt die Swingers auf.
Genau, jetzt ist die Swingers-Gose. Und wir können jetzt mal, wenn wir mal dran riechen. Ne?
Oh, so, da könnt ihr jetzt mitmachen. Also,
wir trinken Swingers hier aus dem Teko-Pokal, das ist von einem italienischen Brauer entwickelt. Das ist verengt sich konisch. Nach oben das Glas. So. Seid ihr Sommeliers?
Nee.
Dann werdet ihr es heute. Ja. Genau, was riecht ihr? Wollen wir so ein bisschen mal gemeinsam das haut mal raus.
Ja, auf jeden
Fall. Also ich rieche auch wieder oben, so ganz leicht Maracuja, ne?
Es ist tatsächlich, hier ist es der Fall, dass mit Limettenschale gebraut ist. Ne? Das riecht man auch relativ stark. Man hat so ein bisschen, das ist ein Sauerbier, also das Bier wird, nachdem es gemaischt wird, lässt man es nochmal stehen, gibt Milchsäurebakterien dazu. Das kann man zum Beispiel als Reinzuchtkultur machen oder zum Beispiel als Joghurt. Dann lässt man es ein paar Tage stehen, misst jeden Tag den pH-Wert, bis es eben runtergesäuert ist.
Mhm. Ne? Das ist halt auch dieses Salzige, ne?
Du hast schon probiert.
Okay.
Wir machen das doch jetzt mit unseren Hörern, Hörerinnen und Hörern zusammen.
Ja, also, auf jeden Fall.
Swingersflasche auf, ab ins Glas.
So ein bisschen grüner Apfel noch, ne?
Sagen, was ihr mal aufschreiben, aber jetzt wisst ihr
es ja. Es riecht aber auch laktisch, so ein bisschen laktisch sauer, ne? Es riecht, als würde man an so einem Joghurt riechen, wo einer so ein bisschen Zitronenabrieb, Limettenabrieb. Es ist relativ spritzig, ne? Es hat verhältnismäßig viel Kohlensäure. So eine Mischung zwischen so einer klassischen Lagerbierkarbonisierung und so einem Weizenbier, was ja sehr stark karbonisiert ist. Und ja, sag mal.
Was so ein sauer gespritzter Apfelwein auch so, ne?
Das ist jetzt so dieses typische Sauerbier, von dem jetzt alle reden.
Ne, was ist so ein Sauerspritzer?
Oder? Genau, das ist tatsächlich relativ mild. Also das gibt es noch, also so ein, wir können ja gleich nochmal so einen zwischen quer verkosten mit so einem belgischen Lombik oder einer Goes. Also das ist weitaus saurer noch. Das hier ist jetzt vom pH-Wert, weiß ich nicht, vielleicht 4. Also wirklich human, ne? Also so eine ganz dezente Säure. Und es ist halt schön, weil du hast klassisch vor dem Essen irgendwie vielleicht ein Cremant oder ein Riesling oder ein Champagner, den du trinkst, sodass du irgendwie die Säure hast, dass der Magen schon mal arbeitet und das wäre jetzt halt das Äquivalent aus der Bierwelt.
Gut, sehr gut. Abgefahren. Ich habe noch nie ein Sauerbier getrunken.
Nimm nochmal 2-3 Schlücke. Muss ich auch mal so ein bisschen.
Ich finde, also je mehr man trinkt, desto leckerer wird's.
Ja.
Also ich finde es ungewohnt. Also mal Real Talk jetzt so.
Ja.
Ungewohnt, aber es hat was. Ich finde es schon spannend.
Ja? Okay, kann man das auch, gibt es so Cocktails so aus sowas? Macht man sowas?
Boah, ich glaube, jetzt läuft er schon wieder gegen die Lampe.
Das ist jetzt fast schon ein bisschen süß. Ja. Ja. Macht man sowas? Findest du das furchtbar?
Boah, ich bin da eher der Purist, also ich würde das, finde es nicht so gut. Ja. Also es gibt 1-2 Biercocktails, die ich mal gesehen habe, und das eine war irgendwie Pilz mit Aperol und da bitte ich von abzusehen. Bitte, um Gottes Willen, ey. Lass es.
Ich habe ihn schon gefüttert.
Aber Chris, dir schmeckt's, ne?
Ja, ich find's gut. Ja, ich find's gut.
Perfekt.
Also ist mein erstes Sauerbier. Ich find's gut.
Ach, perfekt.
Mag das.
Guck mal, wie er direkt auf dich ausweicht. So.
Ja.
Aber dir schmeckt's. Ich find's auch lecker.
So, ich stell mir das zu so einer.
Ich muss mich da ein bisschen drauf einlassen. Ja, genauso wie auf alle anderen Craft-Biere ist das was, womit ich mich beschäftigen muss.
Zu so einer fischigen Vorspeise oder so?
Genau.
Ja.
Nichts, was ich jetzt zu einer Ceviche essen würde, da habe ich noch was Besseres, ist, genau. Ja. Da würde ich dann so richtig trockenes, richtig bone dry West Coast IPA, das ist wirklich der Wahnsinn. Also es gibt so ein paar Sachen, so Foodpairing-mäßig, wo man sagt, Bier und Essen, das flasht euch weg, aber so eine Ceviche und so ein geiles, richtig trockenes, harziges IPA, das ist, besser geht's nicht.
Was definiert eigentlich so diesen Begriff Craft Beer? So, das ist auch kein geschützter Begriff oder irgendwas, sondern ab welchem Punkt kann man ein Bier unter Craft Beer einordnen? Gibt es da irgendwelche Grenzen, Statuten?
Im deutschen Raum ist das relativ schwer zu definieren. Also auch für mich jetzt, ich kann es ja trotzdem mal probieren, dass man irgendwie so eine grobe Richtung hat. Craft ist irgendwie Handwerk. Ja. Und der Begriff kommt aus den USA und da war es eben so, dass man ja kaum noch Brauereien hatte durch die Prohibition in den 30er Jahren. Jimmy Carter dann eben 79 in den ersten Bundesstaaten das Heimbrauen legalisierte und die Leute eigentlich wie verrückt angefangen haben, Bier zu brauen. Und viele Ein-Zwei-Mann-Betriebe dann die letzten 30, 40 Jahre unheimlich organisch gewachsen sind. Ich glaube 79 gab es noch 81 Brauereien in den USA und eben viel Brauereien, wo... Ja, wenn du heute jemanden fragst, amerikanisches Bier, und der ist eine Weile nicht in den USA gewesen, sagt er, boah, Miller, Coors Light, Bud Light und so, das kannst du alles nicht trinken. Ja, ja, ja. Der wird gar nicht mit Malz gebraut, sondern eben mit Reis oder mit Maisstärke oder was auch immer, eben als Stärkeersatz. Und das ist inzwischen nicht mehr so. Also es war tatsächlich so, dass wir vor 2 Jahren dann in den USA plötzlich wieder 2.500 Brauereien hatten. Und die sind halt unheimlich organisch gewachsen, sozusagen die letzten 30 Jahre, und total irre. Und vor, ich glaube, 2 oder 3 Monaten wurde sogar die 5.000-Marke geknackt. Also ach, die haben krass, sich dann nochmal verdoppelt. Also wirklich in den USA so wie in Franken. Wisst ihr, wie viele Brauereien wir hier in Deutschland haben?
Nee.
Also um die 1.400. Ne? So als, wir sind ein kleines Land und haben viele Brauereien. Ja. Und die haben halt früher, in den USA haben die relativ schnell einen Dachverband gegründet. Damals, das ist die Brewers Association. Und die haben halt definiert, wer sich Craft Brewer nennen darf. Okay. Und das sagt, die sagen halt, okay, ihr dürft nicht mehr als 6 Millionen Barrel im Jahr produzieren. Ihr dürft nicht mehr als 25% Unternehmensanteile verkaufen an ein anderes Unternehmen aus der Getränkebranche oder eine andere Brauerei. Ihr müsst traditionell brauen, also eben nicht mit Reis oder mit Mais, außer irgendwie vielleicht für einen Wettbewerb, wenn es da um Adjunct-Lager geht. Und da ist es dann relativ einfach sozusagen, das zu definieren. Aber wenn wir das auf Deutschland jetzt überspielen, wären alle Brauereien, glaube ich, außer Oettinger eine Craft-Brauerei. Und jetzt kommt das so ein bisschen nach Deutschland und ist hier so ein bisschen verpönt als Craft-Bier, das ist doch voll das Hipster-Ding und so. Ne? Das sind noch die Leute, die cornern und am Späti sonst den Tigern sehr geholt haben und mit ihrer mit ihrem Carhartt-Beanie und ihrem Fixie hier durch Mannheim fahren. Ja. Ne? Ja. Die trinken jetzt Craft-Bier. Aber eigentlich ist ganz witzig und auch eine gute Entwicklung, weil wir eigentlich jetzt an einem ähnlichen Punkt sind, wo die USA auch mal waren. So der deutsche Mittelstand wurde auch groß aufgekauft, eben von größeren Konzernen, keine Ahnung, AB InBev, SAB Miller, die Radeberger Gruppe, die Dr. Oetker gehört, ne, die haben ein großes Portfolio in der Regel von vielen Brauereien. Keine Ahnung, Radeberger ist halt Jever, Schäferhofer, Stuttgarter Hofbräu, was weiß ich, was da noch alles drin ist. Ich finde Schäferhofer ist
das schlimmste Bier, das es gibt.
Ja? Ja, habe ich schon lange Weile nicht mehr getrunken. Es ist tatsächlich so, dass die deutschen Biere qualitativ ja erstmal eigentlich alle, muss man auch sagen, die sind qualitativ sehr gut. Wenn man jetzt sagt, qualitativ ist irgendwie ein definierter Standard, dass man sagt, okay, wir setzen ein Level fest und das muss erreicht werden. So wie die McDonald's-Bulette zum Beispiel, die wird ja auch einmal definiert und du weißt, egal in welcher Raststätte du ranfährst, die schmeckt überall gleich. Das ist ja Qualität dann sozusagen. Ja. Aber wenn man jetzt sagt, okay, wir wollen irgendwie frisches Bier, lokal und auch mal weg von dieser ganzen Reinheitsgebotsthematik, dann kommst du früher oder später eben in Kontakt mit diesen jungen, wilden Brauern und den Kreationen. Dass du jetzt zum Beispiel jetzt sagst, oh, Limette und Salz, sowas brauche ich nicht, ich will ein reines Bier. So, und holst dir dann dein, egal welches Bier aus dem Supermarkt, ne, da ist dann, ja, dann ist, da ist vielleicht auch nicht nur Hopfen, Malz, Wasser und Hefe drin oder zwischendurch war vielleicht mal ein Filtrationsmittel drin oder irgendwas zum Binden der Gerbstoffe, was später wieder rausfiltriert wurde, aber eben nicht deklariert werden muss. Und dann ist es halt auch so ein bisschen schwierig.
Ne? Gut, wir sind bei einer halben Stunde, wir haben die erste halbe Stunde durch. Ja. Jetzt krass. Machen wir immer in der Regel einen kleinen Cut.
Ja.
Und du hast einen Songwunsch frei.
Ach, habt ihr eine Playlist?
Ja.
Okay, ich gebe dir kurz Zeit. Ich fange an mit die Far Eye Focus Daily. Ich hab auch noch nichts. Du hast auch noch nichts. Ich war gestern auch nicht so spontan.
Ich hab auf jeden Fall was. Drops of Jupiter. Here she walks like Sam. Wenn du sie mir vorhin im Radio als ich hergefahren bin.
Ich wünsche mir von Mark Morrison Return of the Mac.
Nee.
Doch. Ist dein Ernst? Den hau ich raus.
Return of the Mac.
Ja, finde ich mega. Päuschen. Also der besten Songs, die je geschrieben worden sind. Gut, mach mal ein kurzes Päuschen.
Ja, auf jeden
Fall. Rauchen ein Zigarettchen. So, und dann geht's gleich weiter. So, bis gleich.
Shalom. Bis gleich.
Hello, come aus Amerika. Sind Sie Farmer?
Hört mal so sagen.
Ich bin auch Farmer. Hey. Zwei Bier. Hey. Wie groß ist dein Farm?
30 Hektar.
Willst du wissen, wie groß mein Farm ist?
Wenn ich mich morgens in meine Auto setze und um meine Farm herumfahre, brauche ich 1,5 Tage, um wieder bei meinem Haus zu sein. Hey.
Du, so ein Auto hatte ich auch mal. Raus.
So, da sind wir wieder. Wir sind wieder da. Wir sitzen immer noch bei Beyond Beer, immer noch bei Max. Wir haben ein Glas vor uns stehen und jetzt Bist du dran?
Genau, wir haben tatsächlich 6 Biere und haben in der ersten halben Stunde nur geschafft, eins zu verkosten. Deswegen müssen wir jetzt ein bisschen Tempo auf die Verkostung kriegen. Wenn ihr, ja, ihr habt das Paket vor euch. Hoffentlich haben unendlich viele Leute dieses Paket bestellt.
Hoffentlich, ja.
Mit dem Couponcode Kau und Schluck, weil da gibt's ja nochmal 15%.
Ja, so sieht's aus. Schön Werbung gemacht. Ring, ring.
Sugar Daddy, das gibt's ja immer, ne? Weil Sugar Daddy, ja. Genau, so, wir müssen weitermachen in der Verkostung. Bitte hier, der Chris schwenkt hier sein Glas. Das ist kein Wein, ne? Wir haben tatsächlich beim Bier Kohlensäure und das soll auch so sein. Und die soll auch weiter im Glas bleiben.
Wollen ja nur professionell wirken, ja. Weißt du? Das ist das Ding. Ja, komm. Ja. Bisschen geschwenkt. Ja, macht man nicht bei Bier, ne? Auch wenn man so einen Schwenker hat, macht man nicht.
Beim Bier und bei der Wurstverkostung schwenkt man nicht. Genau. Das nächste Bier, was wir im Glas haben, ist nochmal tatsächlich eins aus Amsterdam. Das ist von der Brauerei Thai und das ist ein Witt, das ist ja, das belgische Äquivalent zum Weizenbier und es ist auch relativ viel Weizenmalz in der Schüttung. Also in der Nase habt ihr vielleicht, wenn ihr ein Weizenbier riecht, ihr wart ja vorhin bei Störtebeker, da habt ihr bestimmt schon gelernt, was man so beim Weizenbier Banane. Häufig riecht, ne? Banane und Ecke, genau. Und hier ist die Besonderheit, dass beim Witt eben Koriander und Orangenschale getrocknete häufig dazugegeben werden beim Brauvorgang. Hier ist es Zitronenschale und Koriander und man hat den Koriander auch relativ stark in der Nase, ne? Es riecht fast ein bisschen Bubblegum, ne?
So, auch so ein bisschen Rootbeer-Style.
Genau, also man hat diese Süße auch vom Weizenmalz, aber man merkt schon, das ist viel, viel trockener, viel höher vergoren als so ein klassisches deutsches Weizenbier. Ne? Ist auch so spritzig, aber hat eben auch die Säure von einem Weizenbier und die Spritzigkeit, also die Kohlensäure. Weizenbier ist ja der Stil in Deutschland mit dem höchsten Kohlensäuregehalt und in der Regel auch mit der geringsten Bittere. Mhm. Und hier ist es tatsächlich auch sehr hoch vergoren. Und dazu eben diese kräutrigen Noten vom Koriander zusammen mit der Zitronenschale. Das ist wie auch ein schöner Aperitif, den man im Sommer tatsächlich einfach mal so nach dem Rasenmähen trinken kann oder so, um den Abend einzuläuten.
Ah, oh, leer.
Schön, leer ist lecker.
Sehr gut. Hier stehen vor uns stehen schon ungefähr 20 Gläser.
Ja.
Wir werden das auf jeden Fall gleich nochmal. Wir werden das gleich.
Nein. So, Chris war so Speed-Wettsaufen.
Es war also echt nicht viel drin. Es war nicht viel drin bei
Chris,
mir.
Chris hat hier diese Beyond-Bier-Stempelkarte, wo man, wenn man 6 Biere. Du trinkst 6 Biere, du kriegst das 7. gratis.
Gibt es das wirklich bei euch oder ist das nur?
Nee, das gibt es auf keinen Fall.
Nee, das mochte ich sehr, sehr gerne. Vorhin habe ich auch schon, war ich sehr empfänglich fürs Weizenbier.
Weizenbier ist auf jeden Fall.
Ja, das liegt gut, an meinem Herkunftsort. Ich komme ja aus dem tiefsten Bayern.
Ja, gebürtig? Woher?
Nee, aus Aschaffenburg.
Ach, aus Aschaffenburg. Ich schenke das nächste Bier schon mal ein. Wir trinken es aber noch nicht. Wir quatschen erst noch ein bisschen über Bier, glaube ich, ne? Habt ihr Fragen noch? Irgendwie was schießt euch gerade auf den Kopf?
Ja, du hattest vorhin noch eine Frage an, genau. Bezüglich auch länderspezifisch, ne? Ja. Wollten wir was wissen?
Also, mich würde mal interessieren, ob du denkst, dass Deutschland noch vorne ist, weil es heißt ja immer, Deutschland ist irgendwie so das Land für Bier, ja? Also Bier und Sauerkraut ganz weit vorne.
Sind wir noch vorne?
Sind wir Biermeister? Also, ja, wie wird das, also du kommst ja auch viel rum in der Welt und, wie sehen andere Länder Deutschland als Bierland an? Oder denkst du persönlich, dass es jetzt Länder gibt, die das quasi überholt haben, diesen Ruf der Braukunst?
Ja, ist auch wieder schwer pauschal zu beantworten. Es ist einfach so, dass wir eine krasse Tradition haben hier und eine irre Biergeschichte. Ne? Also der Bierkonsum spricht auch für sich tatsächlich. Ne? Nur die Tschechen trinken, glaube ich, pro Kopf mehr als die Deutschen. Und es ist so, dass wir eine tolle Bierkultur auch haben. Und als das vor 4-5 Jahren losging mit dem Craftbier, war es erstmal, oh Gott, die ganze Industrie ist alles nur Industriebier und alles schlecht und das kann man überhaupt nicht trinken und wir sind ja ganz arm dran. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Also wir haben eine super spannende Bierkultur hier in Deutschland. Gerade natürlich in diversen Ballungsgebieten in Franken zum Beispiel, eine tolle Lagerbierkultur, wo man eben verhältnismäßig wenig Bierstile braut in der Vielfalt, vielleicht ein Kellerbier oder ein Helles, ein Pilz. Ein Weizenbier und ein dunkles oder in Bamberg dann vielleicht nochmal als Special so ein Rauchbier. Mhm. Und aber in Düsseldorf zum Beispiel eine tolle Altbierkultur, ne, dass du eben im Stadtzentrum irgendwie diverseste Brauereien hast, die du fußläufig alle erreichen kannst und eben dann auch tolle Biere trinken kannst, frisch. Die werden ja auch zum Teil in Flaschen abgefüllt, aber häufig nur mit einem Monat MRD oder zwei. Ne? Das ist also wirklich, da wird. Ohne Barcode. Genau, das wird halt krass gelebt, es wird irgendwie aus dem Holzfass ausgeschenkt in der Stadt und das ist eine irre Bierkultur und das ist auch mein Lieblingsbierstil auch, also Altbier. Und jetzt ist es so, dass natürlich alle Pale Ales und IPAs trinken und sagen, oh, das muss alles hier nach Mango, Maracuja, Litchi und Grapefruit und Orangenzeste schmecken, sonst ist das kein richtiges Bier. das ist auch toll, ne, dass es eben diese neuen Bierstile gibt und dass man sich damit auseinandersetzt. Und es ist so, dass man, was diese Bierstile angeht, also diese neu interpretierten Pale Ales und IPAs, schon so ist, dass man es eben im Ausland, würde ich sagen, auf einem qualitativ anderen Level braut, also aber eher im Sinne von, man hat dann ein paar Jahre Vorsprung und hat sich länger damit auseinandergesetzt. Die Brauanlagen, auf denen diese Biere gebraut werden, auch im Ausland, die kommen sowieso alle aus Deutschland. Ne? Also die ganzen Brauanlagenbauer, die bekannten Großen, die kommen eben hier alle aus Deutschland.
Okay.
Und es ist einfach so, dass wenn man jetzt sich anguckt, wie viele Bierstile gibt es eigentlich, und da gibt es ja so dieses BJCP, das ist das Beer Judge Certification Program, da werden eben Stile definiert, also man sagt, okay, ein Pilsener Bier, was hat das eigentlich für eine Stammwürze, wie liegen die Bitterwerte, was hat das vielleicht für Hefenoten, sind da Hefenoten, gibt es irgendwie Gärnebenprodukte, die da entstehen, und wie kommen die in diesem Bierstil vor, sodass man das eben grob definiert, wie man das dann auch später in Wettbewerben verkostet, ne? Wenn man so bei so Awards ist, World Beer Star, World Beer Idol, Meininger Craft Beer Award, das große, ja, nationale und internationale Wettbewerbe, wo eben Biere ausgezeichnet werden, dann häufig nach Stil, und da gibt es halt tatsächlich dann irgendwie 100, 150 oder 200 Biere, die da prämiert werden, und es gibt ein paar, wo die Deutschen immer vorne mit dabei sind, so ein South German Style Hefeweizen, das braut halt keiner so gut wie wir, ne, und Pilz sind wir auch vorne mit dabei, und Helles und Export. Aber wenn es jetzt ums Pale Ale geht, ums IPA oder auch alte deutsche Bierstile wie vielleicht eine Berliner Weiße oder eine Gose, da ist man tatsächlich doch im Ausland dann doch weiter und hat früher angefangen, wieder alte Rezepte auszugraben und versucht, die ja nachzubrauen oder da alte Hefen wieder zu extrahieren und so. Und das ist, es gibt, ich würde sagen, so Bier, so klassisch deutsch Bierstil definiert, sind wir natürlich vorne mit dabei, aber was die Vielfalt angeht und diese Bierkultur zu leben, sind wir aktuell noch hinten dran. Es geht auch so ein frisches Thema, ne? Wie wird, Bier steht häufig bei Getränkemärkten in der Sonne draußen und so, und das ist halt auch überhaupt nicht gut. Das ist ein frisches Produkt, muss eigentlich in der Regel, gerade so hopfenbetonte Biere müssen in der Regel so frisch wie möglich getrunken werden, damit man dieses Aroma eben hat, damit das auch so schmeckt, wie es eben schmecken soll. Ne?
Mhm. Wahnsinn, ne? So, also Sachen, die man noch nicht bedacht hat vielleicht, ne?
Ja. Ja. Absolut, auch gerade mit dieser Lagerung, was du jetzt gesagt genau. hast, dass das bei Supermärkten draußen steht und dass ja, die Qualität einfach nicht geliefert wird.
Abgefahren, oder? Eigentlich schon. Ein Laden, der sich auch, gerade so ein Getränkemarkt oder so, die sich auf sowas eigentlich spezialisieren sollten und Ahnung haben sollten, ja, davon.
Ja. Ja. Aber es ist halt irgendwie viel schnell kalt in der Regel, also man muss ja gucken, ich war jetzt letzte Woche gerade, ich mache jetzt gerade mein Biersommelier, hab da den ersten Teil der Ausbildung gemacht, und da war eben auch ein großes Thema, dass wir eben diese tolle Bierkultur haben und auch gute Biere, aber dass du halt die Trinker, die irgendwie abends nach Hause kommen und sich drei Halbe reinstellen nach Feierabend, so, die gehen jetzt in Rente oder die sterben weg. Es gibt, wisst ihr ja selber, also ich trinke auch nicht jeden Tag. Ich trinke in der Regel am Wochenende, ne, auch nicht unter der Woche, also außer mal halt zur Verkostung. Und das ist halt viel bewussterer Konsum.
Ja.
Das heißt, ne, ob ich mir jetzt drei Flaschen in der Woche kaufe oder einen Kasten, kostet das Gleiche, aber ich trinke weniger und dafür besser. Vielleicht wie beim Essen. Ne? Ich meine, das ist halt, deswegen viele sagen ja auch, Craft Beer, das ist jetzt ein Hype, so, da ich sehr viel im europäischen Ausland unterwegs bin, kann ich sagen, oder bin ich mir ziemlich sicher, dass das auch irgendwie was ist, was Nachhall hat. Ne? Ich meine, ich bin bei der Edeka gelernt, und da war es so, als ich da meine Ausbildung angefangen habe, da kamen so die ersten Regale, Bioregale in Supermärkte. Inzwischen gibt es Bio-Supermärkte, es gibt vegane Supermärkte.
Ja.
Ne? Auch diese ganzen Kaffeeröstereien, so, das ist eine ähnliche Bewegung. Ne? First Wave, die ganzen kleinen Röste, die du jetzt in jeder Stadt hast, die auch die großen Ketten da wieder verdrängen, weil die Leute eben sagen, das ist ein anderer Aspekt von Qualität, wie das hier angegangen wird. Und das ist halt das Spannende und das Schöne daran. Und es ist halt ganz viele junge Firmen, die halt ja als Startup eben angefangen haben, als Brauerei, so wie wir eben als Großhändler. Und es ist halt extrem familiär. Also wenn du dann im Ausland bist und ne, dann pennst du auch bei denen und verbringst Zeit mit deren Familie, lernst die kennen, isst mit denen zusammen Abendbrot. Also es ist keine reine Geschäftsbeziehung, sondern es ist halt ja schon eher ein freundschaftliches Verhältnis auch immer. Ne? Also wo es ja viel idealistische Themen einfach auch gibt. Ne?
Wenn du, also die Hörer, die haben natürlich jetzt alle dieses Paket zu Hause stehen, ne?
Ja.
Und das trinken die jetzt auch alle leer und freuen sich, genauso wie wir. Und dann wollen die sich wahrscheinlich wieder was bestellen. Und dann muss man natürlich durchprobieren, ne? Zu was, also ich bin dann, wie ist man dann so? Bestellt man sich dann erstmal nochmal die Biere nach, die man schon gut fand, oder sagt man, nee, nochmal einfach jetzt 6 neue und oder 8 neue oder so?
Ja, ich glaube, manchmal ist es so, man ist im Supermarkt, hat ein buntes Etikett und kauft sich dann eine Flasche Bier und sagt, alles klar, entweder sagt er, das war spannend, das hat gut geschmeckt, oder man sagt, hat nach Seife geschmeckt, ich kaufe mir nie wieder Craft Beer und kaufe jetzt mein Schlappesäppel. Ne, da weiß ich nichts, was ich habe am Ende.
Ja, klar.
Ne? Von daher ist es eigentlich, keine Ahnung, es gibt ja in fast jeder Stadt inzwischen gibt es irgendwie einen Laden, wo man auch mal hingehen kann, also und da was probieren kann. Ansonsten, wenn ihr irgendwie euch eingefahren habt auf einen Bierstil, wenn ihr sagt, okay, ich will, dass ich mag's herb, ich mag's fruchtig, So, dann bleibt halt bei Pale Ales oder IPAs. Wenn ihr jetzt sagt, okay, diese Swingers-Gose hat mir gut geschmeckt, dann probiert doch mal irgendwie so ein belgisches Fruchtlombik mit Himbeere oder mit Kirsche zum Beispiel. Und bleibt dann in dieser sauren Ecke. Wenn ihr sagt, nee, ich trinke ganz gerne Weizenbier und mir hat das hier gut geschmeckt mit dem Koriander, der Zitronenschale, da gibt es auch noch das ein oder andere Witbier zum Beispiel. Also ich würde dann irgendwie stiltechnisch irgendwie gucken, ne, ist das was oder mag ich eher dunkle Biere, eigentlich Guinness, aber das ist mir zu lasch. Ich will jetzt was richtig stark nach Kaffee schmeckt oder nach Kakao und dunkler Schokolade.
Da hatten wir vorhin eins, das war ganz schön Kaffee, Kakao.
Haben wir auch noch gleich hier.
Ja? Ja. Bin gespannt.
Ja, ich sehe es schon, ja.
Ja. Wir haben auch, ich habe euch, jetzt werdet ihr erstmal wieder eingenordet, ich habe euch erstmal einen Pilz eingeschenkt. Das ist ja der beliebteste Bierstil hier vorne, das dürfte dein sein. Das ist von der Buddische Brauerei hier aus Hamburg. Die gibt es auch seit 4 Jahren, kleine Brauerei, 10 Hektoliter Sudhaus. Das heißt, die machen 1000 Liter Bier hier Sud.
Mitschnagger.
Mitschnagger-Pilz, genau. Die Buddische Brauerei ist ganz witzig. Es gibt das Mixology-Magazin, ich weiß nicht, ob euch das ein Begriff ist. Und die machen immer so Blindverkostung, also so Tasting-Panels. Und sowohl sein Pilz als auch das Schwarzbier hat da jeweils gewonnen in den Kategorien. Ne, es hat auch ein bisschen fruchtige Noten. Was haben wir hier drin? Chinook, ne? Also so Zitrusnoten tatsächlich auch, ne, die ja gar nicht so klassisch typisch sind. Beim Pilz hat man in der Regel entweder so eine böhmische Variante, die hat meist so eine buttrige Note noch dabei. Mhm. Oder und dann auch sehr kräutrig, ne? So ein bisschen Salbei, vielleicht Rosmarin, also als würdest du durch so einen Kräutergarten gehen. Ne? Und das ist jetzt hier so ein norddeutsches Pilz, was eben auch echt schön knackig herb eingebraut ist, ne? Also mit einer guten Portion Hopfen zur Bitterung, aber dann auch eben so ein bisschen im Kaltbereich gestopft wird, um da so eine fruchtige Komponente noch reinzubringen. Und ich nehme jetzt auch mal einen Schluck.
Also ich bin eher Export. Also kann es sein, dass wir im Süden eher Exporttrinker sind? Ich weiß nicht.
Es ist in der Regel so, dass man ja früher auch aufgrund der Wasserhärte Bierstile hatte, die so ein bisschen auf der Wasserqualität beruht haben. Ne? Also du hast eben in München hast du eher ein helles getrunken oder Münchener Dunkel, ne? Und ich glaube vor knapp 100 Jahren, ne, also Ende des 19. Jahrhunderts, hat man die Münchner Spatenbrauerei dann das erste Helle eingebraut, so als Antwort auf den Boom der Pilsener Biere. Ne? Aber so München, da ist eher helles, dann hast du so das Ruhrgebiet, da hast du Export getrunken und dann hier im norddeutschen Raum Pilz. Mhm. Ne? So hat sich das dann so ein bisschen aufgegliedert. Ne? Und das ist tatsächlich auch, das hast du so ein bisschen in dir drin. Export ist ein bisschen milder als ein Pilz, ein bisschen mehr Restsüße. Ne? Das schmeckt also, ist nicht so trocken wie ein Pilz und auch nicht so herb. Und was man jetzt auch natürlich hatte, so durch den Aufkauf der großen Brauereien, ich meine, irgendwann gab es Jever nicht nur in Norddeutschland, sondern auch in Süddeutschland und das Helle von Paulaner gab es plötzlich auch in Hamburg. Mhm. Und du hast dich dann irgendwann einfach eingependelt, ne? Also das Pilsener war nicht mehr so herb, damit es auch den Leuten vielleicht in Süddeutschland schmeckt und das Helle, ne, war dann vielleicht doch ein bisschen herber, damit man auch im Norddeutschland irgendwie noch was absetzen kann. Und das hat so ein bisschen, dadurch, dass du nicht mehr diesen lokalen Bezug hattest, also die Marke nicht nur irgendwie im Umkreis von 150 oder 200 Kilometern verkaufen musst, sondern vielleicht noch im ganzen Land.
Bisschen gefälliger werden.
Ja, genau, muss halt gefälliger werden und am Ende, wenn du jetzt so eine Pilsener Verkostung machst und stellst da alle die Großen nebeneinander, so dann, die haben die gleiche Farbe, den gleichen Bitterwert, den gleichen Alkoholgehalt. Ja. Also super schwer, das noch geschmacklich zu unterscheiden. Ja. Also richtig, richtig schwer.
Ich bin eigentlich eher so der, ich bin da eigentlich so ein Switcher. Also wenn ich jetzt Bock auf einen Pilz habe, trinke ich das ein Jever oder ein Becks oder wenn ich Bock auf einen Augustiner habe, trinke ich das Augustiner. Also es ist nicht so, dass ich jetzt überall von jedem Bierbrauer schaue, welches ist jetzt das Export, sondern oder ich würde das Swingers trinken, weil es das Swingers ist jetzt einfach. Und ich denke, da kann man sich auch ein bisschen Geschmack auch offen lassen und entsprechend auch auswählen, was man Bock hat einfach.
Ja, ja, klar. Also ich glaube, man darf da auch nicht irgendwie zu nazimäßig rangehen und sagen, oh nee, das hier ist das Wahre. So, ich immer das schmecken, was einem schmeckt.
Ja,
ne?
Ja.
Immer das trinken, was einem schmeckt.
Ich sehe jetzt die Biere, wo du, ich war ja letztes Jahr schon da, wo wir uns so kennengelernt haben. Und die Biere, wo du jetzt bis jetzt ausgewählt hast, die hast du uns dann auch so in dem Probierpack für uns so mitgegeben. Also finde ich gut. Also weil die kenne ich alle irgendwie schon und ich sehe ja schon das Nächste, was da kommt hier.
Bei mir waren andere Biere drin. Die drei waren bei mir.
Ah ja, stimmt. Okay, ich glaube, wir haben das nochmal gewechselt. Ne? Wir haben so ein bisschen so einen Mix gemacht,
wir haben immer zwei der drei, glaube ich, gemacht. Also es kann natürlich sein, dass eins dann nur von der einen Sorte dabei war. Ja.
Okay, du hast jetzt eine Dose aufgezogen, die würde ich jetzt allein des Designs wegen kaufen.
Ja. Das ist jetzt das Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, so monstermäßig, also so. Das ist ein Comic, much, ne? Nee, es ist sehr ungewohnt, weil es einfach diesem classy Beer Layout widerspricht. Was sieht man denn da? Ich kann es mal kurz beschreiben. Das ist das Beavertown Gamma Ray American Pale Ale. Das ist das nächste Bier, was ihr euch zu Hause aufzieht.
Ja, das ist so Area 51. Du siehst ein Alien, du siehst eine Wüste, du siehst ein UFO. Und es ist alles im Comic-Fond und
Layout. Ich würde mir da halt voll viele dieser Bier-Etiketten würde ich mir als Poster an die Wand hauen.
Ja, genau. Einfach die Dose aufschneiden, glattbügeln.
Die werden auch tatsächlich selten zurückgebracht, die Dosen.
Das ist schon... Ja. Hat was, ja. Aber das ist halt wieder das, du weißt halt nicht, wie es schmeckt, nur weil es covergeil ist. Ja?
Weil ich gerade die Dose sehe.
Ja. Yeah.
Da hast du mir auch letztes Jahr gesagt, das ist so ein Trend, der jetzt irgendwie auch anfängt, weil das Bier in der Dose, dass die Dose vielleicht doch das bessere Format ist als eine Flasche.
Genau, jetzt kriege ich wahrscheinlich richtig den Shitstorm hier. Die Dose war ja ein paar Jahre verschwunden, als man eben 2005 das Dosenpfand eingeführt hat. Und dann gab es ja damals auch irgendwie noch nicht so eine Insellösung, sondern man konnte sein Aldi-Leergut nur beim Aldi zurückgeben. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, so, du musst überall hinrennen
und deine Dosen zurückgeben.
Und dann ist es halt verschwunden. Und jetzt ist einfach so, dass diese Biere, also gerade so Pale Ales und India Pale Ales, die sind in der Regel sehr hopfenbetont. Dieses Hopfenaroma ist sehr schwer zu konservieren. Also es muss kalt gelagert werden und muss eben geschützt werden vor UV-Strahlung. Und dass die Dose einfach tatsächlich zur Konservierung erstmal das beste Behältnis. So, jetzt hat man natürlich immer den Aspekt, dass man sagt, wir sind hier in Deutschland, wir sind ja sehr mehrwegaffin. Das heißt, die Biere, die in Mehrwegflaschen gefüllt werden, die werden wieder gereinigt und wieder befüllt. Das ist viel effizienter. Das ist auch tatsächlich grundsätzlich, würde ich mal sagen, richtig. Jetzt haben wir allerdings den Fall, dass hier in Hamburg, da gehst du zum Späti, holst dir eine Flasche Tegernseer, die ist erstmal 900 Kilometer hochgefahren, die geht dann nochmal zur Flaschensortieranlage und irgendwann wieder runter. Und das heißt, irgendwie hat diese Flasche dann am Ende 3000 Kilometer zurückgelegt und dann ist die Frage, ob das wirklich immer noch effizienter ist. Ne? Man sagt ja, Alu ist 100% recycelbar, das glaube ich auch nicht, da hast du bestimmt auch mal ein bisschen was da entsteht. Du hast eben so ein Abfallprodukt bei der Herstellung, bei der Gewinnung von Aluminium, diesen Rotschlamm. Und dann hast du natürlich einen sehr hohen Energieaufwand, weil der Schmelzpunkt von Aluminium ja relativ hoch ist. Das heißt, der Energieaufwand ist relativ hoch. Ne? Und das muss man jetzt mal tatsächlich, ich weiß nicht, ob es da unabhängige Untersuchungen zu gibt, dass man sagt, ist die Mehrwegflasche jetzt effizienter? Und wenn ja, bei welcher Distanz? Und wie verhält sich das mit der Dose? Ne? Da streitet man natürlich gerade auch über, also kann man ja auch, ist ja richtig. Grundsätzlich aber, weiß ich nicht, wenn man hier in Hamburg Tegernseer und Augustiner trinkt, kann man auch, man muss natürlich auch sagen, so eine Dose, die wiegt leer 40 Gramm, eine leere Flasche 400. Und vom Volumen her, kann ich auf der Größe von einer Flasche zwei Dosen transportieren. Das heißt, wenn ich Bier importiere, habe ich die doppelte Menge bei dem gleichen Gewicht, die ich einführe und dadurch halt auch eine bessere logistische Effizienz.
Was hältst du davon, das aus der Dose zu trinken? Wenn man jetzt mal so auf dem Weg ist, so to go.
Ich finde tatsächlich, Bier ist, man darf das nicht zu verkopft sehen. Ne? Also das Bier kann man auch aus der Flasche oder aus der Dose trinken. Grundsätzlich, wenn man sich mal bewusst damit auseinandersetzt und wenn ihr jetzt auch dieses Paket hier habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das alles aus einem Glas verkostet, gerne auch aus einem Weinglas, aber so wie es euch passt, so nicht zu verkopft dran gehen, einfach so, wie ihr Bock habt. Ne? Und das ist auch gut so.
Steht ja auch drauf, ne? Also drink fresh, do not age.
Ja, genau.
Also noch fresher als direkt aus der Öffnung in den Mund geht's ja nicht mehr.
Genau, ja, das bezieht sich aber tatsächlich eher, irgendwie diese Dose nicht alt werden zu lassen und möglichst schnell zu konsumieren nach der Abfüllung, ne? Dass eben das Hopfenaroma, und wenn ihr jetzt mal dann riecht, das ist ein American Pale Ale, also viele Leute denken immer, Ale, oh, das ist Bier aus England, so, das trinkt man warm und ohne Kohlensäure, das ist natürlich der totale Blödsinn. Das ist nicht der Fall, das ist eben dieser Bierstil neu interpretiert, also ein obergäriges Bier mit sehr hellen Malzen eingebraut und mit Hopfensorten auch eben von der amerikanischen Westküste, ne? Also da hast dann eben ganz fruchtige Noten, so ein bisschen Zitrusfrucht. Und davon lebt dieser Bierstil, ne?
Alle trinken gerade.
Wie findet ihr das? Es gibt ja auch inzwischen das ein oder andere Pale Ale von deutschen Brauereien. Trinkt ihr denn überhaupt Craft Beer ab und zu regelmäßig? Und wenn ja, was?
Ich habe dir vorhin ja schon gesagt, dass ich einige Biere schon getrunken habe, die du hier stehen hast. Ich habe mich ja schon ein bisschen versucht, mal ein bisschen reinzutrinken in das Thema. Ich habe immer das Problem, dass ich oft Kopfschmerzen davon bekomme, leider. Ja. Weil ich dann tatsächlich wahrscheinlich zu durcheinander trinke. Also ich versuche dann halt so viel wie möglich zu probieren.
Ja.
Und keine Ahnung. Von daher habe ich jetzt tatsächlich gar nicht so die mega guten Erfahrungen bis jetzt gemacht, was jetzt vielleicht ein bisschen scheiße ist für das Thema Craft Beer, was wir hier gerade machen, aber ich bin da, nein, überhaupt nicht. Ich bin ja auch immer offen, also dieses Steam, was ich dir vorhin gesagt habe, mit der Gurke, fand ich ziemlich geil. Und ansonsten die Crew Republic Dinger finde ich auch ganz lecker. Aber das ist halt so ein Reifungsprozess, wo ich mich einfach noch dran taste. Also ich finde Craft Beer schon geil. Also es ist eigentlich nichts Negatives, nur ich selbst habe persönlich die Erfahrung mit diesen Kopfschmerzen leider.
Ja, das ist auch aber wichtig, dass du dann, dass du die, also genau das meine ich halt, dass du eben nicht das dann hast, dass du sagst, ich habe jetzt ein Craft Beer getrunken und dann lehne ich das Thema für mich ab, so, ne? Und so denke ich halt, okay, wenn du sagst, ich habe da mal 4, 5, 6 an einem Arm getrunken, so verschiedenste Craft-Biere so, und dann hatte ich ein bisschen Kopfweh. Also manchmal trinke ich ein Beck so und habe Kopfweh am nächsten Tag. Das kann natürlich auch einfach, manchmal finde ich, ist das so, das liegt jetzt nicht am Craft-Bier, glaube ich. Aber witzigerweise, eine Sache, mal zum Thema Kopfweh jetzt ganz kurz. Also ich trinke Craft-Bier, um noch kurz deine Frage fertig zu beantworten, auch von meiner Seite. Ich habe in Amsterdam vor 2 Jahren das erste Mal mit Kumpels wirklich einen Großeinkauf gemacht. Wir haben jede Menge Zeug geholt, nach Etiketten ausgesucht und haben gesagt, okay, wir gucken mal, was uns schmeckt. Haben uns da durchprobiert. Da waren ein paar Sachen dabei, die fanden wir obergut. Ein paar Sachen, die fanden wir richtig schlimm.
Nur Bier, oder?
Nur Bier, ja, genau. Und das ist auch völlig okay, dass man das macht, finde ich, dass man sich da einfach mal so durchtastet. Haben danach nicht notiert, was es war, sondern wir haben es einfach mal gemacht. So. Und genauso mache ich das jetzt hier auch. Ich setze mich hin und probiere. Und ich und irgendwann habe ich mal eins, wo ich sage, das finde ich, das ist jetzt der Game Changer vielleicht kurz für mich. So, dann renne ich rum und würde auch alle Leute, so bin ich dann ein bisschen, ich wühle mich da rein und dann irgendwann habe ich eins, wo ich sage, ja, das ist mein Produkt und jetzt gehe ich raus und sag den Leuten, trink genau dieses Bier, weil so bin ich dazu gekommen, so glaube ich. So mache ich das. Aber mal ganz kurz noch zum Kopfweh-Thema. Wir sind jetzt in Hamburg. Warum habe ich von Astra Bier, also Holsten zum Beispiel geht, ne? Keine Ahnung warum. Aber Astra Bier habe ich immer Kopfweh bis zum Get Now. Wirklich immer. Ich trinke ein Bier und es.
Ja, also ich kann es jetzt nicht pauschal für Astra beantworten, ist aber allerdings so, dass viele Leute haben Probleme mit obergärigen Bieren, also dass wenn die Weizen trinken oder Kölsch oder Alt, haben die Kopfschmerzen, was vielleicht auch daran liegt, dass ja, wir sind ja sehr lagerbierlastig, also in der Regel trinken wir ein Helles oder ein Pilz, das ist das klassische Bier, vielleicht mal im Sommer mal ein Weizen, ne, aber nicht im großen Stil. Und wenn dann mal einer nach Köln geht und dann viel Kölsch trinkt, dann schlägt ihm das zu Kopf. Und das ist tatsächlich so, dass bei dieser obergärigen Vergärung, also bei der Vergärung zwischen 17 und 21 Grad mehr Fuselalkohole entstehen. Mhm. Und die betäuben unsere Nervenzellen, unser Gehirn bekommt nicht genug Sauerstoff und irgendwann haben wir dann Schädel, ne, wenn wir nicht mal zwischendurch tatsächlich Wasser trinken hilft, ne? Mhm. Aber man hat, es gibt tatsächlich, wenn man mal, könnt ihr mal googeln, bei Google Scholar, da gibt es ja irgendwie auch die ein oder andere wissenschaftliche Arbeit, ich glaube, müsst ihr mal googeln nach Fuselalkoholen bei kommerzieller Bierherstellung. Da werdet ihr feststellen, dass die Biere, die es am günstigsten im Handel gibt, den höchsten Anteil an Fuselalkoholen auch aufweisen, mhm, und dementsprechend eine erhöhte Gefahr haben, einen Schädel zu machen. Ne?
Was ist so ein Bier im Einzelhandel, also wirklich so ein Alltagsbier, sag ich jetzt mal, ne, von den großen Brauereien, wo du sagst, dass da gibt's keine dieser
Also es ist einfach so, dass mehr entstehen sozusagen, wenn du halt warm vergärst. Ne? Mhm. Aber wenn du jetzt sagst, du gehst in den Supermarkt und willst ein richtig, richtig gutes Bier haben und wenn das jetzt so die ultimative Empfehlung ist, kann ich in den Supermarkt gehen und welches Bier kaufe ich da, dann würde ich immer Schneider Weiße holen. Das ist immer so das Beste. Was ist, also ich meine natürlich im Lokalen, ich bin ja selbst Edeka-Kind, habe ich ja schon erzählt, ja. Ich habe dann sehr große Verbundenheit zum Lebensmitteleinzelhandel, deswegen kann man nicht pauschal sagen, dass irgendwie das Bier im Supermarkt schlecht ist, das ist ja Blödsinn, aber keine Ahnung, lokal trinken ist auf jeden Fall immer die gute Empfehlung, wenn ihr irgendwie eine kleine unabhängige Brauer habt, die irgendwie auch dessen Bier ihr da frisch trinken könnt, dann immer da zugreifen. Und dann gibt es halt so ein paar Nationale, die echt gut dabei sind. Das ist halt Schneider zum Beispiel. Das ist so ein Traditionshaus, was die Flaschengärung echt irre. Also was die da machen, auch an Spezialitäten und einen Weizenbocken gestopften und einen dunklen Weizenbock. Also da kann man überhaupt nichts falsch machen.
Ja, das ist auch ein guter Tipp für die Leute, weil ich glaube, viele hören jetzt halt erst, die sind nicht aufmerksam darauf geworden, ich hätte mir Bier bestellen sollen im Vorfeld. Und die bekommen jetzt gerade wahrscheinlich Bock.
Wo hätten die das bestellt? Bei www.bierundbier.de.
Da, ja. Und was kann man da machen dann?
Dennis, was würdest du denn machen, wenn du jetzt bei bierundbier.de bestellst und hättest das Kau- und Schluckpaket im Warenkorb?
Ich würde... Ich will natürlich Kau und Schluck eingeben. Als Code. Und wird 15% Rabatt bekommen.
Das, wow, das ist ja Wahnsinn, oder?
Das ist ja Wahnsinn.
Ich hab auch schon 2 Pakete im Warenkorb liegen.
Ich hab mir jetzt 3 schon gerade reingetan.
Da zischt schon wieder die nächste Dose.
Ja, es geht weiter, es geht munter weiter. Wir sind nämlich, wir müssen uns richtig ranhalten jetzt, ihr Mausis.
Wir müssen uns sputen oder wir
später
uns
noch.
Sputen? Die Zeit gucken hier, was geht da ab? Ja,
Pappelapapp. Ja.
Achso, nochmal hier. So, der Fotograf hier ist auch, den filmen wir gerade richtig ab.
Ja. Macht er nur noch Bilder von sich.
Selfies.
Ja. Sehr schön. Genau, wir haben jetzt im Glas das Tasty Juice von der Lervik-Brauerei aus, die sitzen in Stavanger in Norwegen. Und die haben einen sehr passionierten Braumeister, der unheimlich gut connected ist, so auf der ganzen Welt. Und der hat relativ früh angefangen, hier in Europa auch diesen Stil, das New England IPAs zu brauen. Und da ist relativ viel Hafer drin, das gibt natürlich, und Weizen, das gibt zum einen diese Trübung. Auch der Hafer, der gibt so ein ganz seidiges Mundgefühl auf der Zunge, ne? Ja, und das ist tatsächlich, das ist so ein bisschen verpönt unter den Traditionalisten, weil die Leute sagen, boah, das ist ja eigentlich eher ein Saft als ein Bier.
Das muss ich probieren jetzt erst, bevor ich das Foto mache. Oh, das sieht, weißt du, wie das aussieht? Wie Birnensaft. So wie Birnendirektsaft, so ein bisschen.
Genau, das ist halt ein Hazy IPA, sagt man auch. Und das ist richtig, in der Regel richtig tropisch fruchtig. Also wirklich die 2-, 3-, 4-fache Menge an Hopfen, die man dann normalerweise noch reingeben würde. Das ist sehr teuer, auch in der Herstellung.
Ist ne? Aber interessant. Mal was ganz anderes.
Aber das ist so ein Sommerbier, oder?
Mhm. Würde ich auch
sagen. Würde ich so auf.
Ja, das ist halt, hat aber wie viel Prozent? 8? Guck mal drauf. Also, es ist schon gewaltig, ne? Das schmeckt man, das ist ein bisschen gefährlich, ne? Das ja, ist gut versteckt.
Das ist ja wie Alkopop. Kennt ihr noch Alkopops? Ja. Smirnoff Ice, Bacardi Rigo? Ja,
6%, okay, ach, ja, dann geht's ja. Aber es ist schon Bockbier, ne? Das ist schon stark tatsächlich, ne? Und das ist so momentan, also gerade so der gehypteste Bierstil, also innerhalb dieser Craft-Bewegung jetzt gerade aktuell, das ist halt ein Riesenthema und wird es dieses Jahr auch nochmal werden. Ne? Die müssen, die flocken unheimlich schnell auch aus, das heißt, die haben in der Regel irgendwie 3 bis 6 Monate MRD oder so, also auch unglaublich schwer, die dann noch frisch zu verkaufen. Aber der Genuss ist halt nochmal was anderes und ihr merkt auch, dass es tatsächlich unheimlich fruchtig, aber nicht so extrem herb. Ne? Also ein guter Einstieg. Also wenn jetzt jemand hat, der sagt, oh nee, meine Frau, die trinkt kein IPA und die mag ja. Das ganze Bier nicht und die sagt immer, das Bier schmeckt nach Seife, dann wäre das auf jeden Fall die richtige Variante. Ne? Und das ist auch so unser Number One Topseller übrigens im Onlineshop.
Ich hab Ganz ehrlich, ich habe gut die Lampen an.
Die Rückfahrt wird sehr ruhig. Außer ich muss fahren. Weil ich gerade hier auf dem Etikett lese, du bist ja nicht nur Beyond Beer, sondern auch Brausturm Bierverlag GmbH. Yeah. Das steht jetzt hier auch auf dem Etikett drauf.
Ja.
Wie, warum, weshalb? Wie ist das, wie müssen die sich bei euch irgendwie erst bewerben? Und ihr, das ist vielleicht auch eine Frage, wie ihr eure Selektion hier zusammenstellt. Also ihr habt ja garantiert jedes Bier vorher mindestens einmal getrunken.
Ja, das stimmt wirklich.
Und dann steht es auch noch auf den Etiketten drauf. Also die machen etwas, serienmäßig auf jeden Fall, was dann auf den Etiketten erscheint. Seid ihr dann...
Genau, ja, wir müssen ja immer die Zutaten, die müssen eben in Deutsch auf die Flaschen und in Deutschland auch der Inverkehrbringer, also es ist dann der Importeur, das sind eben wir, deswegen stehen wir immer auf der Dose auch drauf bei den Brauereien und genau, und dann gibt es immer noch mal diesen Fun-Sticker, der da mit draufsteckt, ne?
Ja, genau.
Genau, das ist tatsächlich in Deutschland sehr kompliziert und da können wir uns nicht vordrücken, deswegen müssen wir das machen, aber in der Regel ist es so, dass wir reisen relativ viel, also jetzt dieses Jahr bisher noch nicht, aber letztes Jahr. Und wir sind viel auf internationalen Festivals unterwegs und besuchen, da sind natürlich in der Regel, das Äquivalent in Deutschland gibt es noch nicht, aber gerade im Ausland gibt es relativ viele Festivals, wo man dann eben sehr hohen Eintritt zahlt, also 50-60 Euro und ein Glas bekommt und dann eben so eine Top-Range an Brauereien hat. Es gibt also so eine Art Brauerei-Bestenlisten. Ratebeer.com ist so eine oder untapp.com, das sind also Rating-Plattformen, wo Verbraucher Biere bewerten und damit auch die Brauereien. Das heißt, unser Portfolio ist eigentlich so ein Ratebeer, so eine Mischung so aus dem Ratebeer Top 100 Portfolio, also aus den 100 besten Brauereien der Welt. Wählen wir die Brauereien aus, die wir hier eben verkaufen wollen. Zum einen, weil natürlich immer eine gewisse Nachfrage da ist, wenn die da geführt werden in diesen Listen. Zum anderen muss man das auch mal ein bisschen Abstand betrachten. Wir wollen ja nicht allein den Hype, sondern wir wollen die Produkte verkaufen, weil die halt auch geschmacklich halt einfach hervorstechen. Ne? Also wirklich ganz besondere Biere sind. Ne? Und in der Regel ist es dann so, dass man auf dem Festival die Leute kennenlernt. Man hat schon so ein Grundportfolio an Brauereien und die Brauer haben sehr eng Kontakt zueinander. Und wenn dann der eine Brauer sagt, hier, ich würde gerne nach Deutschland importieren, hast du dann einen Importeur, dann sagen die, ja, hier, wir machen hier mit Brausturm, wir sind mit denen zufrieden oder eben nicht, nehmen lieber einen anderen. Dann, nimmst du den Kontakt auf und dann, dann testest du das mal und bietest das deinen Kunden an und wenn es gut läuft, machst du das dann regelmäßig, ne, was halt mit sehr hohem Aufwand verbunden, sozusagen.
Was sind das so in Deutschland so die herausragenden oder die Messen, es gibt in Frankfurt die Craft.
Genau, in Frankfurt gibt es die Craft, da bin ich dieses Jahr auch. Also wenn ihr mal Lust habt, mich persönlich kennenzulernen, bin ich jetzt im April, glaube ich, oder im März. Ich weiß es gar nicht, da bin ich auch da vor Ort. Mit einer Brauerei aus Schweden, aus Stockholm. Und ansonsten ist es tatsächlich sowas, es gibt inzwischen in jeder Stadt so kleine Festivals, aber Also vom Line-Up her ist das aktuell noch nicht so spannend, sage ich jetzt mal. Also wenn man wirklich mal was Tolles sehen will, dann kann man mal nach Kopenhagen im April zur Kopenhagen Beer Celebration. Da ist wirklich so die Weltelite der Brauer reist da ein, sind die Tickets aber glaube ich auch schon ausverkauft, zur Kopenhagen Beer Celebration. Das wird von einer dänischen Brauerei veranstaltet. Das ist ziemlich irre. Im Mai bin ich in Estland, in Tallinn. Da ist das Tallinn Craft Beer Weekend. Die haben auch, ich glaube, 60 Brauereien. Und die Brauereien bringen dann natürlich auch ihre besten Biere mit, die dann im Fass nochmal ausgebaut sind, also Barrel-Aged. Das ist schon ziemlich, ziemlich beeindruckend.
Abgefahrenes Leben auch, ne? Ist doch geil. Also ist doch ein schöner Job, den du hast. So kannst schön rumreisen und siehst was von der Welt und lernst doch viel über deine Passion so. Ist doch schön.
Ja, auf jeden Fall. Es ist so ein bisschen wie so ein Food Scout, der irgendwie um die Welt reist. Mhm. Also wir reisen natürlich hauptsächlich innerhalb Europas. Ich war letztes Jahr einmal in Hongkong, bin da nochmal angeguckt, was da so für Brauereien gibt. Aber sonst sind wir halt viel in Europa unterwegs und das ist super spannend. Zum einen, weil es halt auch sehr familiär ist. Zum anderen ist es halt auch schon anstrengend, wenn man schon viel unterwegs ist auch, ne? Also ich bin jetzt gerade irgendwie auch mal froh, mal irgendwie 1-2 Monate hier zu sein jetzt in Hamburg. Mhm. Wir sind jetzt nächste Woche in London und übernächste Woche nochmal, da besuchen wir nochmal 2 Brauereien und dann auch im Mai erst wieder in Estland, also dann ist auch nochmal kurz ein bisschen Pause.
Okay, wäre es nicht einfacher, ihr lasst euch das einfach zuschicken so? Also natürlich ist dieses Reisen das Geile daran, aber ich meine, es kostet ja auch sehr viel Dineros, da die ganze Reise.
Ja, also häufig sind so, dass diese Festivals von Brauereien veranstaltet werden und auch also in Dänemark oder in Schweden oder dass man auch häufig auch eingeladen wird, also dass man dann nur noch den Flugzeit und Hotel und Accommodation sozusagen geht dann auf den Veranstalter. Du kriegst aber auch, wenn du Importeur bist, auch regelmäßig Einladungen vom, keine Ahnung, zum Beispiel vom Agrarministerium aus den USA, die dann sagen, hier, wir machen hier so eine 2-wöchige Rundreise durch 3 Bundesstaaten. Und dann fliegen die dich ein und zahlen dir auch alles, dann hast du aber jeden Abend so 2 Stunden Business, aber wo du dich dann da hinhocken musst und dann mit 20 Brauereien sprechen musst und die natürlich alle Bier verkaufen wollen. Also eher so eine Drückertour, wie so eine Kaffeefahrt.
Okay.
Und das ist dann halt irgendwie auch, keine Ahnung, ein Kollege ist jetzt in Rimini, glaube ich, nächste Woche, da mit italienischen Brauereien und das gibt's immer mal. Also oder das belgische Konsulat, dann, dass die dich einladen und dann eben ja so ein paar Fördergelder haben, um da eben den Bierhandel. Das ist schon spannend, da irgendwie so jetzt drin zu sein. Also gerade für mich, als ich habe bei der Edeka gelernt, habe viele Jahre lang Leergut sortiert. Von daher ist das natürlich schon ein spannender Job auf jeden Fall. Also will ich auch nicht missen. Ne?
Also ja, auch ein schöner Weg, also für dich so, ne?
Ja.
Das ist echt cool, ja.
Total.
Schön. So, machen wir noch eins?
Wir machen noch eins. Wir haben so einen Digestiv jetzt noch. So. Und zwar, das ist jetzt von der Brauerei aus Estland, von Pojala, die ist aus ich spreche das immer falsch, aus Tallinn. Tallinn ist richtig, ne? Ja. Genau, und da war ich letztes Jahr im Mai, die veranstalten, wir brauchen neue Gläser. Warte mal.
Zusammenschütten, komm.
Weil du vorhin gefragt hast, so was, ob wir Craftbeer-Trinker sind, würde ich das, was als nächstes kommt, das ist so eins meiner persönlichen Favorites. Also das habe ich auch in deinem Probierpackage dabei und ich hatte es auch aus dem, ich glaube aus eurem wunderbaren...
Jetzt passiert's, ne?
Das ist es.
Wunderbaren Weihnachtskalender.
Ach, du hast einen Adventskalender, ne?
Zweimal sogar. Hab einen verschenkt und den anderen hatte ich dann in meinem Studio. Hatte ich im Studio dann quasi mir beim Produzieren reingezogen. Und das nächste Bier ist so ein bisschen mein Favorite.
Bist du schon drin oder was, Chris?
Was bin ich drin?
Ja, wo steht dein Glas?
Nee, ich hab noch kein Glas, ne. Die müssen mir
noch. Da ist noch eins frei. Sekunde. Hier.
So.
Kannst du mir mal die Flasche left-handen?
Yes, yes.
So.
Ich will es mal eingießen und das will ich mal...
Ja, es wird jetzt hier gerade wieder Instagram-mäßige Bilder gemacht. So, wir sind Food-Influencer.
Das ist nämlich eigentlich ein Espresso.
Ja.
Ja.
Wir hätten eigentlich das Superbude fragen sollen. Ey, wir haben 2000 Follower. Hey, wir können doch umsonst übernachten. Wir machen ein paar Bilder auf Instagram. Ja, so wie diese eine.
Also das hat auf jeden Fall noch ein paar Umdrehungen. 7,8, ne? So zum Abschluss.
Also ich finde jetzt mal rein, wie das im Glas aussieht, finde ich das echt schön.
Ja. Und riech mal dran.
Riech mal dran.
Es ist auch direkt Kaffee.
Moment.
Mit Pflaume oder so.
Aber hier, gute Nase der Dennis. Es gibt immer, wenn man so Karamellmalz verwendet, hat man häufig so ein bisschen Dörrobst auch dabei, ne? Ja. Und natürlich dieses Röstmalz, da hat man so ein bisschen, genau.
Ja, ich sag ja Espresso auf jeden Fall.
Ja.
Na gut, okay, und diese Schokolade gleich, ne?
Genau, das heißt, hier ist erstmal nur Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hefe drin. Eine besondere Zutat ist noch drin tatsächlich, ja, und das ist Laktose. Laktose ist ein Zucker, den kann die Hefe nicht vergären. Das heißt, wenn ich den dazugebe, bleibt er eben als Restsüße im Bier. Und so kann ich dann halt meinen Restextrakt, meine Restsüße einstellen, ne? So, hier, komm, so, stoßen wir mal an hier.
Jetzt mal.
Dankeschön. Ja, danke euch, schön, dass ihr da seid.
Alle trinken gerade.
Wow, das schmeckt wirklich wie ein Espresso mit einer Zitrone drin.
Ja. Und Alkohol halt.
Es hat auch ein bisschen Säure, aber eben auch diese leichte Restsüße von dem Milchzucker, der da drin ist. Und das allgemein ist so ein Thema, es ist ein Porter. Wow. Stout ist ein Biertyp, der ist dem relativ ähnlich. Vielleicht der eine oder andere trinkt mal ganz gern Guinness, der kennt das vielleicht. Und das Ganze so bei dunklen Bieren gibt es häufig irgendwie Leute, die das lieben oder die das gar nicht mögen. Ne? Ja. Das ist immer. Ja. Dennis ist so Typ 2.
Nein, ich mag Stout. Ja? Milk Stout vor allem. Das hätte ich jetzt mal interessant gefunden, weil das hatte ich schon mal.
Willst du einen Milk Stout? Das ist ja praktisch ein. Also hier ist auch Laktose drin, das wäre auch bei Milk Stout der Fall, ne?
Ja, soll der Chrissy sich mal irgendwann selbst kaufen? Du hast ja jetzt genug aufgezogen.
Ja, wir reißen ja alles auf. Wir wollen jetzt hier.
Ich bin bedient, muss man auch mal sagen. Also ich bin jetzt wirklich durch. Also ich kann meinen besten Willen nicht mehr, weil sonst. Im Moment schlafe ich nur beim Daniel im Auto nachher. Ja, dann Max, bedanken wir uns bei dir ganz herzlich.
Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart.
Wirklich, vielen, vielen Dank. Das war echt schön.
Ja.
Und das machen wir
irgendwann. Wenn ihr mal irgendwas live macht, dann komme ich vorbei mit dem Fass und dann machen wir da irgendwie einen Anstich oder machen wir eine Bierverkostung.
Gerne.
Wenn ihr auf Tour geht mit Atze Schröder oder Mario Barth.
Unsere großen Vorbilder. Du wusstest es.
Die großen. Dann komme ich mit dem Fass Bier.
Schön.
Und Bollerwagen.
Das wird geil. Da freue ich mich. Und wenn wir in Hamburg sind mit Autokinotour, da ist der Dennis wahrscheinlich nicht dabei, aber kommen ich und der Stenger vielleicht vorbei.
Ja, wenn ihr seid herzlich eingeladen, wir haben immer Bier vom Fass.
Abfahrt, super Max, danke.
Schön,
danke euch, schön, dass ihr da wart.
Also, Shalom.
Tschö.
Tschö.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.